seid herzlich willkommen zu diesem Gebetsgottesdienst. Es freut mich, dass ihr da seid zu einem Gebetsgottesdienst, ein bisschen in veränderter Art, und zwar am Anfang mit einer Predigt. Und irgendwie gucke ich immer auch mal gerne die Losungen, und das ist so ein richtig schöner Vers, der so richtig gut reinpasst, auch in das Thema, was jetzt kommt. Und ich lese mal aus für heute die Losung Jesaja 7, Vers 4. Hüte dich und bleibe still, fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt. Und das 1. Korinther 16, Vers 13. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Ja, ein schönes Wort. Seid mutig und seid stark. Ich würde gerne beten. Und steht doch ruhig mal dazu auf. Und genau. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese Zeit, jetzt zusammen zum Gebet zu kommen und auf dich zu hören. Ich bitte dich, Heiliger Geist, bitte wirke mitten unter uns. Ich bitte dich um dein Reden, dein Sprechen zu jedem Einzelnen. Ob es jetzt hier in diesem Moment ist, in dieser Zeit, oder auch dann über die Aufnahme, ich bitte dich, dass du zu uns redest. Wir brauchen dein Reden, wir brauchen dein Leiten, Jesus. Gerade in dieser Zeit merken wir das ganz besonders. So bitte gib uns deine Wegweisung, Jesus Christus. Sei uns Herr, sei uns Hirte und Meister. Amen. Jo, ihr dürft euch wieder setzen. Als Christen stehen wir in der Nachfolge und wir sind immer, Aufnahme läuft, ne? Gut. In der Nachfolge, und wir sind da herausgefordert, dass wir natürlich Widerstände haben, mit denen wir umgehen, und dass wir gefordert sind zu überwinden. Und dann Dinge geistlich und nicht fleischlich zu beantworten, ist so eine klassische Herausforderung. Eine zweite ist dieses Ding, dass wir einen Feind haben, der es uns möglichst schwer machen möchte, Jesus wirklich in einem siegreichen, erfüllten Leben zu leben. Und dann gibt es den Umstand, dass vielleicht eine Umwelt sich plötzlich extrem verändert, dass plötzlich so viel total anders ist. Und das ist eben etwas, was wir eben zurzeit ganz massiv haben, dass durch dieses ganze Corona-Ding extrem viel Veränderung gekommen ist, was auch immer wieder anfragt, was heißt denn das für meinen Nachfolger, was heißt das für Gemeindedienst, was heißt das vielleicht auch, wie lebe ich dies und jenes in der Familie. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist es manchmal auch richtig erschlagend, wie viel Veränderung kommt, eben auch weil Altes nicht mehr funktioniert, jedenfalls erstmal nicht funktioniert. Man zum Teil Neues finden muss, was nicht einfach zu finden ist. Und da muss ich sagen, dass ich als Pastor auch durch verschiedene Phasen durchgegangen bin, immer wieder auch Gott zu suchen und gemerkt habe, ich kann das nicht aus allem, was ich bisher gelernt habe, irgendwie erschlagen. Ich brauche neue Antworten, ich brauche neue Bilder. Genau. Und dann war es so, dass ich hier vorne saßen wir im Foyer in der Vorbereitung für einen 55 plus, ungefähr vor 6 Wochen war das so, ne? Der vorletzte 55 plus, da treffen wir uns vorher ein bisschen zum Beten, habe ich genau das erzählt, wie es mir eigentlich geht, dass ich echt ein bisschen durchhänge, dass mir ein Stück Vision fehlt, dass ich aber weiß, ich muss Gott suchen, das ist jetzt einfach das, was dran ist. Und dann haben, der Armin war mit dabei, ich glaube Chip, du warst auch mit dabei, meine ich, ne? Und Michael dabei. Und dann hat mir Gott einen Impuls gegeben im Gebet, als die Brüder für mich gebetet haben. Und der hat sich erstmal nicht so spektakulär angehört zunächst, aber ist dann mal tiefer, tiefer und tiefer gegangen und hat mich seitdem sehr beschäftigt. Und davon möchte ich euch heute erzählen. Es ist also ein Stück weit, es ist eine Art von Gleichnispredigt. Ihr kennt das aus dem Neuen Testament, dass Jesus ein Gleichnis gibt, dass er etwas erklärt im Irdischen, ne? Zum Beispiel die Vögel, die von Gott versorgt werden und so, auch, ne? Dass er es als Bild nimmt, um ins Unsichtbare dann zu gehen, um im Unsichtbaren was zu erklären. Und so ist praktisch auch diese Predigt. Und Gott hat zu mir gesagt, es ist wie eine Wüste, was ihr zurzeit erlebt, und es ist wichtig zu lernen, in der Wüste zu leben. Was wir als Christen ganz oft, denke auch jeder, der hier ist, auch schon erlebt hat, dass du durch eine schwere Zeit durchgegangen bist, dass du weißt, es ist irgendwie wieder zu Ende, und durchhalten. Ja? Und entsprechend hast du auch schon manche Predigt gehört, hoffentlich jedenfalls. Aber in diesem Wort war was anderes, eben nicht halte durch, dass du durch die Wüste kommst, sondern es war so, als wenn Gott zu mir sagt, wie lebt man denn in der Wüste? Dass ich mich damit beschäftigen soll, wie lebt man in der Wüste, um es dann eben als Gleichnis ins Geistliche zu übertragen. Und diesem Gedanken bin ich gefolgt und ich habe dadurch sehr viel Aufrichtung erlebt, dass ich plötzlich wieder so Bilder hatte, so Paradigmen, so Beispiele, wie funktioniert denn diese Welt gerade, die griffig wurden. Ja? Und dass ich wieder denke, ah, das macht Sinn. Und es hat mir sehr geholfen zur Orientierung, zur Ermutigung und auch diese Zeit sinnvoll zu nutzen und nicht einfach abzuwarten. Denn das ist ja eine Strategie. Es geht irgendwie nicht und irgendwann fange ich wieder an. Ich glaube, dass es aber nicht die beste Strategie ist. Okay. Und die Predigt ist jetzt so aufgebaut, dass ich euch einfach mal erstmal in dieses Bild der Wüste mit hineinnehmen möchte, praktisch dieses Gleichnisbild darzustellen, auf das mich Jesus hingewiesen hat, um dann in den geistlichen Übertrag zu kommen, geistliche Ableitungen. Eine Wüste. Wenn ich an Wüste denke, ist es erstmal was Unbekanntes. Jetzt so in dieser westlichen Welt hier in Deutschland aufzuwachsen, das habe ich ein ganzes Stück mit der Muttermilch aufgenommen, habe jetzt gute 40 Jahre lang Training, die Fernsehfilme, die ich gucke, geben mir auch noch mal ein paar Illustrationen. Neben mir sind Menschen, die genau dasselbe leben, bin ich ziemlich gut drin. Die Wüste ist erstmal etwas Unbekanntes, das kenne ich nicht. Natürlich habe ich das schon mal irgendwo im Western, was ich wie gesehen, aber erstmal so, ich habe keine Intuition. Ich kenne die Wüste nicht. Die Wüste hat etwas davon, dass sie ruhig ist. Und wenn ich jetzt über Wüste spreche, es gibt verschiedene Wüsten, ich denke an sowas wie die Wüste Negev, ja? Also die große Wüste in Israel, 60% der Staatsfläche macht sie ungefähr aus. Diese Art von Wüste habe ich jetzt bei diesem Bild vor Augen, die Wüste Negev. Und stell dir vor, du stehst in dieser Wüste und wir haben jetzt mal nicht irgendwie 45 Grad, sondern nur smarte 30 Grad und es ist soweit okay. Und kannst du dir vorstellen, dass eine gewisse Stille ist da? Es ist eine gewisse Stille. Kein Verkehr, keine Feste, kein Trubel. In der Regel gibt es auch jetzt keine Tiere, die jetzt gleich total lauten Lärm machen. Die Wüste hat eine gewisse Stille. Und das kann erstmal sehr angenehm sein. Ne? Nehmen wir an, du kommst, ich meine, wir wohnen jetzt nicht in der Mega-Metropole New York oder so weiter, ja. Aber ich bin vorhin mit dem Michael ein bisschen durch Forchheim marschiert. Muss sagen, ja, guck, dann kam da ein Auto und dann da ein Fahrradfahrer und da Fußgänger und hast du nicht gesehen, immer ist was los und dann guckst du da was. In der Wüste ist nichts. Es ist ganz ruhig. Auch kein Arbeitsstress, der drückt. Wenn du sie nicht dabei hast, auch keine Leute, die dich nerven, Kollegen. Da ist eine gewisse Stille und es bringt eine gewisse Ruhe mit sich. Das kann sehr schön sein. Aber jeder weiß, die Wüste ist auch lebensbedrohlich. Vielleicht, wenn man die konkrete Erfahrung nicht so hat, weiß man noch nicht genau, wie und was alles genau. Okay, man weiß, man muss ein bisschen was trinken. Die Wüste ist lebensbedrohlich. Man weiß, man muss dort eigentlich aufpassen. In der Wüste gibt es zum Teil gewisse Abhänge. Ja? Wenn wir jetzt an die Wüste Negev denken, das ist jetzt keine reine Sandwüste, ja? Sondern es gibt dort auch so viele, wo viel Stein ist, wo Abhänge sind, wo es Steinschläge geben kann, wo es auch Stürme geben kann. Die Wüste kann sehr gefährlich werden. Und grundsätzlichen Respekt kann, glaube ich, auch jeder praktisch unterstreichen. Die Wüste ist auch das, wo du wahnsinnig werden kannst durch Wassermangel oder wo du einfach Luftspiegelungen siehst, ja? Wo du eine Fata Morgana siehst. Ne? Irgendetwas zeigt sich am Horizont, es ist aber gar nicht da. Es gibt es gar nicht. Eine Fata Morgana. Etwas, was wir so hier nicht haben, nicht so weiter kennen. In der Wüste gibt es Schlangen und Skorpione. Ist eine Gefahrenquelle, mit der wir auch nichts zu tun haben. Meine letzte Schlange habe ich vor ein paar Jahren gesehen. Da bin ich mit dem Bruder im Allgäu rumgelaufen. Dann war da so eine ganz kleine Blindschleiche, die da über den Weg ging. Ach, wie niedlich. Meine Schlange davor, die ich gesehen habe, war ich noch Student der Theologie und wir hatten eine Semesterfahrt, war irgendwie an so einem Teich irgendwie was, vielleicht eine Puffotter, Kreuzotter, was weiß ich, irgendwie so Ding, aber war dann auch schnell weg, Gott sei Dank. Aber in der Wüste gibt es Schlangen und Skorpione. Die können richtig gefährlich sein. Ich hatte mal, war ich auch Theologiestudent, da war jemand, der war als Missionar in irgendwo Afrika, wo dieser Bogen ist, sowas wie Sierra Leone, irgendwie so die Ecke, so eine Elfenbeinküste, so die, und da war er Missionar und dann waren wir in Elster bei Berlin, Brandenburg, ein Spielplatz mit Büschen, ne, nichts Besonderes. Meine Kinder klein, seine Kinder klein und dann liefen seine Kinder in den Busch. Und er so, ey, was macht der? Und der ging und sagte, Mensch, kommt da raus und so. Ihr wisst doch, ihr dürft nicht in Büsche. Habe ich erst ein bisschen gestutzt, meinte so, wieso hast du denn das gemacht und so, weil so viele schlimme Schlangen haben wir jetzt ja noch nicht hier in Deutschland. Aber er meinte, meine Kinder müssen das wissen. Die dürfen nicht in Büsche gehen. Denn da, wo wir leben, gibt es gefährliche Schlangen in den Büschen. Da dürfen Kinder nicht in Büschen gehen. Das muss ihnen total klar sein, damit sie nicht aus der Lockerheit von Deutschland dann doch in den Busch gehen. Schlangen und Skorpione in der Wüste können richtig gefährlich sein. In der Wüste muss man seine Kräfte einteilen, seine Vorräte einteilen. In der Wüste habe ich nicht so viel. Wenn ich hier durch Forchheim marschiere und irgendwie Durst habe oder Hunger, ist das Problem schnell gelöst. Da ist ein Imbiss, ist mehr die Frage Qual der Wahl. Was nehme ich denn jetzt? In der Wüste musst du aufpassen, dass du mit deinen Vorräten gut umgegangen bist, dass du einen guten Sinn hast. Ich kann auch sagen, in der Wüste rennt man nicht, wenn man nicht unbedingt muss. Hier kann ich das mal machen, dann macht der gar nichts. Dann laufe ich mal, wenn ich Lust habe, gehe ich auf die Sportinsel. Ach, mache ich mal, ist ja nicht schlimm. Dann bin ich vielleicht erschöpft, bin ich vielleicht durstig. Ich kann mich doch wieder locker erholen. Das ist total absehbar. In der Wüste ist es nicht immer so einfach, sich zu erholen. In der Wüste rennt man nicht, wenn man nicht muss. In der Wüste kann man anderen nur bedingt helfen. Es ist eine Aufgabe, in der Wüste zurechtzukommen. Wenn ein anderer schwach ist, kann ich ihm was von meinem Wasser abgeben, ich kann versuchen, ihn zu stützen, aber nur zu einem gewissen Grad. Jeder ist ganz schön viel selbst gefordert und das kann zur Vorsicht, zum Respekt beitragen der Situation. Man kann einander in der Wüste nur bedingt helfen. Wie zum Beispiel einen anderen Menschen kann man nur ein gewisses Stück weit tragen. In der Wüste gibt es eine Kargheit, die einen auf die natürlichen Dinge zurückführt. Da ist eben nicht viel Trubel, viel Fest, viel Musik und was ich was. Man wird mit dem Natürlichen konfrontiert. Was bleibt dann am Ende übrig? Was ist wirklich Existenz mit der Schöpfung? Man wird damit konfrontiert und man wird mit sich konfrontiert. Plötzlich bin ich in der Wüste nicht mehr mit der Arbeit und da mit dem Fernsehen und da mit dem Smartphone und was XYZ beschäftigt. Plötzlich bin ich mit mir ganz alleine und werde auch mit mir selbst konfrontiert. Aus diesem Konfrontieren mit dem Natürlichen, mit sich selbst, ist es auch ein Konfrontiertwerden mit dem Geistlichen. Nicht umsonst sind in alten Zeiten Eremiten in die Wüste gegangen und auch Jesus ging damals zum Fasten in die Wüste. Ein Ausblenden von vielen Dingen, die sonst das Leben füllen, die Gedanken füllen, die Augen füllen, ne, Lust der Augen, die, was die Augen füllt, ne, ist alles weg. Und es ist wie beim Fasten eine Art und Weise, für das andere, das Eigentliche, einen Blick zu bekommen. Die Wüste ist dann auch der Ort, wo man an die Grenzen kommt. Jeder in der Wüste merkt seine Grenzen, seine körperlichen Grenzen, vielleicht auch seine mentalen Grenzen. Ein Ort, wo man ein Stück gedemütigt wird und man bemerkt seine Grenzen. Und die Wüste ein Ort, wo es wichtig ist, die Quellen zu kennen, wo es lebensentscheidend sein kann, zu wissen, wo ist die Oase, dass ich sie bei Zeiten erreiche. Oder auch die Kälte der Nacht, wo ist ein Zufluchtsort. Hier in Forchheim bin ich eigentlich mehr oder weniger überall sicher und versorgt. In der Wüste muss ich wirklich gucken, wo ist die nächste Oase, wo ist die Quelle. Okay, wir brechen jetzt morgens auf, aber wir werden abends einen Schutzplatz brauchen, wir werden eine Quelle brauchen, denn wir können nicht so viel Wasser mit uns rumtragen für 1-2 Wochen oder so. Wir brauchen immer wieder Quellen. Wo sind die? Und die muss ich kennen. Und schließlich etwas Schönes. In der Wüste kann es auch ganz anders sein. Die Wüste kann auch blühen. Zweimal im Jahr gibt es einen Regen in der Wüste Negev und dann fängt die Wüste an zu blühen. Plötzlich ist die Wüste ganz anders. Aber sie bleibt Wüste und sie wird wieder Wüste werden. Soweit die Beschreibung des natürlichen Bildes, was Wüste ist. Und nun möchte ich da reingehen in das Geistliche. Und bevor ich das tue, will ich ein paar Verse aus der Bibel lesen. Werden auch am Sonntag Grundlage mit der Predigt sein, die nochmal in einer anderen Art und Weise, es wird auch um geistliche Auseinandersetzung gehen, geistlichen Kampf und so, am Sonntag in der Predigt. Und da wird auch dieser Text noch erweitert zugrunde legen. Ich lese mal aus 1. Petrus 5, die Verse 5b bis 9. Da heißt es: Ihr alle miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Am Sonntag werde ich den Text direkt auslegen und dazu predigen. Jetzt ist mir dieses Bild wichtig. Hier ist eine Umweltbeschreibung drin. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Und die Frage, hat er damit jetzt aufgehört, wo die Gemeinde Jesu Christi an vielen Stellen behindert und geschwächt ist? Ich befürchte nicht. Sondern ganz im Gegenteil. Schwache Christen sind für ihn eine richtig gute Sache. Dann ist für ihn Erntezeit, so grausig das auch ist. Und deswegen ist es wichtig, natürlich mit dieser Realität des Feindes zu leben, aber auch seine Umwelt gut zu verstehen. Was geht denn eigentlich gerade ab? Wie sieht es aus? Und so ist es praktisch eine sehr prophetisch ausgerichtete Predigt, sozusagen jetzt dieses Bild aufzuzeigen und das Bild der Wüste zu übertragen. Weil ich den Eindruck habe, dass Jesus so, dass mir so gesagt hat, Mensch, es ist wie eine Wüste, nimm das Bild zum Denken auf, wie lebt man in einer Wüste? Und das Erste, was sich dabei mich ein bisschen erschrocken hat, ist der Gedanke, okay, könnte wohl doch länger dauern, ja, wenn man drin lebt. Weil 2-3 Wochen sich irgendwie zu arrangieren, ist eine Sache. In der Wüste zu leben, ist eine andere Sache. Genau. Und mein erster Gedanke war dann auch so im Fragen, dass ich so dachte, was macht diese Wüste eigentlich genau aus, Jesus? Herr, wie ist diese Wüste zu verstehen? Wie kommt die Wüste zustande? So. Und da habe ich so eine Skizze gesehen, ganz unauffällig. Und auch für die, die das in der Aufnahme hören, ist es jetzt keine gewaltige Zeichnung, die ich hier geleistet habe. Es ist einfach ein größerer Kreis und in diesem größeren Kreis ist ein kleinerer Kreis. Ja, oder so. Und das steht dafür, es steht praktisch für das, dieses größere Feld steht erstmal so für das, den Bereich in deinem Leben, wovon du praktisch geerntet hast, wo du gute Sachen empfangen hast, ja? Dieser größere Bereich, ob das deine Familie ist, dein Beruf, dein Sport, dein Spazierengehen oder was auch immer, dein Gemeindeleben, also da, wo du einfach Dinge für dein Leben in verschiedenster Weise empfangen hast, die dir gut tun, die wichtig sind. So, und nun, das ist der größere Kreis. Und der kleinere Kreis meint das, was du zurzeit zur Verfügung hast. Dass einfach durch diese ganzen Einschränkungen, die es gibt, das Feld, von dem du empfangen kannst, sich verkleinert hat. Vielleicht bist du voll gern ins Fitnessstudio gegangen, so wie ich früher. Oder du hast auch gern mal sowas gemacht, so wie shoppen gehen, ja? So ohne Strapaze mit Tests und Anmelden und Maske und sonst was und so einfach so shoppen. Oder du hast dich mit einem guten Freund, einer guten Freundin, deinem Ehepartner gern mal zum Kaffee irgendwo ins Café gesetzt. Oder du bist mal essen gegangen. Oder du fandst es toll, mit deinen Enkeln oder so in den Zoo zu gehen oder irgendwelche Sachen so zu tun. Du fandst es toll, dich mit deinem Hauskreis zusammenzusetzen, schön zu essen und auch nicht auf die Uhr zu gucken und schön Gemeinschaft zu haben. Dass es viele Dinge gab, die deiner Seele gut getan haben, wo deine Seele empfangen hat, wo deine Seele sich nähern konnte. Und genauso hat Gott es ja auch gedacht, so soll es ja auch sein. Oder eben auch im Geistlichen. Natürlich ist es jetzt eine große Qualität, geistlicher Selbstversorger zu sein, aber du kannst es nicht ersetzen, was es bedeutet hat, mit Geschwistern im Lobpreis ordentlich zu singen. Oder einfach im Hauskreis, so vis-à-vis, so miteinander, einfach so einen Bibeltext hin und her zu wälzen, dich an Wort Gottes zu freuen und da rein zu buddeln. Oder, dass du, auch was ich persönlich sehr liebe, nach dem Gottesdienst einen Kaffee zu trinken miteinander und einfach sich auszutauschen, einfach sich zu begegnen, sich mitzubekommen. Oder auf, was auch ich persönlich liebe, auf eine geistliche Konferenz zu fahren und einfach da den Herrn zu suchen oder was nicht immer. Wo praktisch die Seele sich weniger nähren kann und wo auch der Geist sich deutlich weniger nähren kann. Ja? Und dass deswegen ein großer Raum zurzeit nicht da ist und eben ein kleinerer Raum geblieben ist. Das ist natürlich unterschiedlich. Ne? Je nachdem, wie Menschen vorher gelebt haben, ist dieser Effekt größer oder kleiner. Verstärkt wird dieser Effekt zum Beispiel noch, wenn du nicht nur für deinen eigenen Kreis verantwortlich bist, sondern auch manchmal noch Kinder hast. Ne? Das erlebe ich denn manchmal, wenn ich merke, wie meine Kinder unter diesen Beschränkungen leiden, ist es bei mir eben natürlich noch obendrauf. Und vielleicht ist das bei dir ganz genauso. So ist es unterschiedlich, wie ausgeprägt dieser Effekt ist. Aber durch diesen Effekt kommt eine Kargheit zustande. Eine Kargheit, wie die Wüste davon gekennzeichnet ist. Die Wüste ist karg, sie hat vieles nicht. Das ist also die Wüste, in der wir momentan ein Stück leben und was Gott uns auch zumutet. Und ich habe den Eindruck, dass er möchte, dass wir das ein Stück weit lernen, darin zu leben und sie vor allen Dingen auch zu verstehen. Ich mache in dem Übertragen weiter. Eine Zeit, es ist, die Wüste hat eine Stille, die Wüste hat eine gewisse Ruhe. Ja? Und so erleben es auch manche, die es erstmal als Befreiung erleben. Die Arbeit, ich kann Homeoffice machen oder überhaupt, es findet weniger statt, der Kalender ist nicht so gefüllt, man hat nicht so viel gemeinschaftlichen Trara und so weiter, erleben eine gewisse Ruhe. Das fanden in den ersten Wochen des ersten Lockdowns auch viele auch erstmal richtig gut. Okay, wenn es denn dann mal vorbei gewesen wäre. Ne? So, aber nun gibt es die andere Seite. Und genauso wie in der Wüste diese Art von Stille und Ruhe schon da ist, aber dafür gibt es andere Dinge. Dafür gibt es andere Dinge. In der Wüste musst du zum Beispiel schauen, wenn so ein Sandsturm kommt und du bist am falschen Ort und nicht vorbereitet, ist so ein Sandsturm sehr gefährlich in verschiedener Art und Weise. Was ist das heute? Wir haben einen Sturm, dass viele Bilder nicht mehr funktionieren. Oder denkt an das Ding mit der Osterruhe. Die Regierung sagt, das ist zu, dann ist es nicht zu. Ein Riesendurcheinander in der Republik. Alles verändert sich plötzlich. Schulen, Schule zu, Schule auf. Was ist eigentlich, was ist mit der Zukunft meiner Kinder? Ich habe mich das manchmal schon gefragt. Wie geht denn das bildungstechnisch jetzt wirklich so eigentlich mal so weiter? Weil ich schon merke, dass meine Kinder nicht so lernen können, wie sie das sonst gehabt hätten. Wo wirklich Stürme durchs Land gehen, in einer politischen Weise zum Teil, oder auch in den Lebensbildern, wo wirklich ein Sturm da ist und wo es zum Teil schwierig sein kann, sich zu orientieren. Beziehungsweise andersherum, es gerade wichtig ist, dann zu gucken, die Orientierung nicht zu verlieren. Was mache ich denn mit den Verschwörungstheorien? Das hat so überzeugend, ich habe mir das auf YouTube angeguckt, hat so überzeugend geklungen, aber okay, dann ist ja hier alles Diktatur, ach was jetzt, wie Drittes Reich, oh was passiert hier, check ich es vielleicht einfach nicht. Und dann die Orientierung zu behalten, was ist jetzt Wahrheit, wo Stürme durch unser Land gehen, die es uns echt schwer machen können. Ich meine, wir wissen, dass Jesus eigentlich schon auch da der Helfer ist, aber verstehen wir auch die Momente, wann wir ihn suchen müssen, dass wir die Orientierung durch solche Stürme nicht verlieren. Da müssen wir aufpassen. Und dass wir verstehen, diese Zeit ist keine ruhige Zeit. Diese Stille und Ruhe, die man zum Teil empfindet, ist eine trügerische Stille, weil extrem viel passiert. Wer dauerhaft in der Wüste lebt und es mitbekommt, der dörrt immer weiter aus. Und das geht eher erst auf den Kopf, dass es hier oben nicht mehr richtig funktioniert. Dann geht es auf den Körper, dass der Körper weniger funktioniert. Macht diese Übertragung Sinn? Dass es ein seelisches Ausdörren zum Teil gibt, dass man zum Teil fiese Gedanken hat, vielleicht von Hoffnungslosigkeit, von Bedrängnis, vielleicht von Hilflosigkeit. Was passiert mit meinen Kindern? Aber ich kann nichts tun, weil die Hitze einen fertig macht. Und ich muss mich vor dieser Hitze, die kommt, schützen. Intuitiv würde man sagen, in den Schatten gehen. Was heißt es, in den Schatten zu gehen in diesem Bild? Ich würde sagen, in diesem Gott spricht auch von seinem Schatten, dass man unter seinen Flügeln wie in einem Schatten geborgen sein kann. Das ist eine ganz andere Herausforderung jetzt, aber ich schaue auf dich. Die Inzidenz macht, was sie will und es ist fürchterlich, aber Gott, du bist nicht im Lockdown. Gott, du bist trotzdem stark. Du kannst meinen Kindern helfen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich ein Stück irgendwann empfangen habe und glaube, ja, meine Kinder nehmen Schäden. Ich kann damit nichts gegen machen. Ich kann dagegen kämpfen und mich aufregen, meine Kräfte noch weiter vergeuden. Ja, ich habe eh schon zu wenig und dann habe ich noch weniger, wenn ich mich darauf einlasse. Aber ich habe den Glauben, dass Gott es wieder aufholen wird. Dieser Aufholgedanke ist ja auch etwas mit dem Sammeln in der warmen Jahreszeit. Gewisse Dinge konnten wir diese Zeit nicht kompensieren, ausgleichen. Aber es soll einen Ausgleich geben und dafür zu glauben, dass er den in den warmen Monaten gibt. In der Wüste gibt es Steinschlag, gibt es auch Abhänge und sowas. Gibt es das jetzt auch? Das Dumme ist ja, dass du dich in der Wüste nicht so groß auskennst. Ich gehe jetzt hier gerade an der Stufe jetzt so lang, ja? Und wenn ich jetzt meine Augen aufhalte, dann ist das soweit in Ordnung. Aber wenn ich nicht, könnte ich hier doof hindrehen. Wenn ich das gar nicht weiß, dass hier ein Abhang ist, wird sowas plötzlich kein Abhang richtig gefährlich sein. Wie kann man das übertragen? Ich möchte es auf Beziehungen übertragen, dass es durch diese ganzen Effekte der Reduktion manche Ehe viel schlechter läuft und belasteter ist. Die hatte vielleicht, normal war sie okay und manchmal hat man sich gezopft. Und dann kommt diese Mangelsituation und aus der Ehe, die eigentlich okay war, wird eine Ehe, die plötzlich richtig schwer ist zu führen. Und wenn jemand das nicht checkt, dass es hierher kommt, denkt er, Alter, eigentlich habe ich mich in diesem Mann total geirrt. Mensch, wie konnte ich den nur heiraten? Eigentlich habe ich es ja schon immer gewusst. checkt das nicht, bucht alles beim Ehepartner und dann ist es wie ein Abhang, wo jemand runterfällt und dann vielleicht diesen Ehepartner verwirft, obwohl er eigentlich nicht wirklich was damit zu tun hat. Er hat sich gar nicht verändert, der Ehepartner. Ist vielleicht auch noch ein Stück entsprechend erschöpft, sage ich jetzt mal, und gebeutelt dadurch. Es ist eine große Gefahr, glaube ich, in dieser Zeit, grundlegende Entscheidungen zu treffen, weil man irgendetwas negativ findet. Vielleicht auch mit der Gemeinde. Das ist ja alles, nervt mich alles, ne? Weil das wirkt natürlich mega auch in die Gemeinde. Gemeinde kann dir momentan viel weniger geben, als sie in normalen Zeiten tun könnte. Und man, wenn man das nicht versteht, dass es hiermit zu tun hat, könnte man denken, naja, eigentlich habe ich mich schon immer gefragt, ob das die richtige Gemeinde für mich ist. Abhänge. In der Wüste, so wie der Wüste Negev, gibt es Schluchtenabhänge, wo man aufpassen muss, vom Abstand zu halten, dass man da nicht runterfällt, was lebensgefährlich ist. Als Beispiel mit der Ehe. Das kann man genauso auch auf Arbeitsplatz übertragen oder auf andere Dinge. Aufzupassen und sich nicht in die Irre bringen zu lassen. In der Wüste muss man aufpassen auf seinen Kopf. Deswegen trägt man in der Regel einen Schutz. Ne? Wir kennen das Thema Mütze und Kopfbedeckung nur, wenn es kalt wird. Wüstenbewohner kennen es immer, wenn es heiß wird. Ich meine ja meistens immer auch dann abends, also nachts und so, ne, so Turban oder was auch immer. Weil wenn der Kopf zu viel von der Hitze abkriegt, hier in unserem Beispiel von der Kargheit abkriegt, ne, ticken wir nicht mehr sauber. Ne? Da kann es zu Fantasien, zu Hirngespinsten kommen, die einen irgendwie verfolgen. Das können irgendwelche Ängste sein. Das können irgendwelche schlimmen Szenarien sein. Manchmal gibt es dann auch im Fernsehen und was ich auf YouTube manchmal so wilde Szenarien, die da an die Wand gezeichnet werden, wo ich nur denke, Mensch, zum Beispiel Impfpflicht. Die Impfpflicht wird kommen und dann werden wir hier alle mit Gewalt angetan und so. Einfach nüchtern zu bleiben, ganz wichtiges Wort, glaube ich, in dieser Zeit, nüchtern zu bleiben. Nee, das ist nicht gesagt, das muss überhaupt nicht kommen. Und wir gehen nicht so damit um, als wenn es müsste, wir bleiben frei. Ich bleibe frei, ich passe auf meinen Kopf auf. In der Wüste gibt es eine Fata Morgana, diese Luftspiegelung. Und die kann einem manchmal dann was suggerieren. Ne? Das ist ja auch die manchmal so, ne, kann einen verführen, oh, dann gibt es doch Wasser, wir brauchen Wasser, man läuft drauf zu. Und möchte mal das Stichwort Verschwörungstheorien. Wo etwas am Horizont irgendwie spiegelt, oh, da ist was ganz Schlimmes. Wenn wir dagegen kämpfen, dann werden wir frei. Dann wird alles gut. Aber großes, großes Fragezeichen. Ich habe kürzlich in unserer WhatsApp-Gruppe dazu auch eine Nachricht gemacht, aufzupassen, was machen Verschwörungstheorien mit einem Menschen? Bringen sie dir Freiheit, führen in Gerechtigkeit und Frieden und Sieg? Oder klauen sie dir eigentlich deine Zuversicht, deine Freude, dein Vertrauen zu deinem Land, zu deiner Regierung? Klauen sie deine Liebe, klauen sie dein weiches Herz, macht es dich eigentlich kaputt und läuft dir eigentlich ein riesiger geistlicher Diebstahl. Das war so ein Tenor in dieser Nachricht von mir. Also in der Wüste gibt es Luftspiegelung und in dieser Corona-Zeit gibt es das auch. Was sind das für Bilder, die sich da zeichnen und gerade Verschwörungstheorien? Und der erfahrene Wüstenbewohner weiß das und er versucht es nicht ernst zu nehmen, sondern er besinnt sich auf das, was Realität ist, was substanziell ist, denn er kennt die Wüste. Die Wüste ist auch der Ort der Versuchung. Durch diese Geschichte, wann hat der Teufel Jesus versucht? Nicht als, bestimmt hat er ihn auch manches Mal in dem Dienst mit den Menschen zusammenstößen, auch wohl versucht. Aber hier ist es ganz ausdrücklich geschrieben im Neuen Testament. Jesus hatte eine ganze Zeit gehungert, Jesus hat Mangel gespürt, und dann kam der Feind und hat ihm als erstes Brot angeboten. Die Wüste ist auch der Ort der Versuchung. Gerade jetzt ist das Thema geistlicher Angriffe größer als vorher. Weil wenn wir in Mangel sind, wenn wir geschwächt sind, ist man ein ganz anderes Futter. Du kennst das auch, du hast dich mit deinem Ehepartner oder irgendwie so anders richtig ordentlich gezofft und deine Seele ist eigentlich erschöpft und vielleicht verärgert und du weißt, du bist für den Feind ganz anders angreifbar in diesen Situationen. Und dieser Umstand führt dazu, dass man aufpassen muss, nicht in dieser dauernden Schwachheit zu sein oder um darum zu wissen und nochmal erwähnen, demütiger unterwegs zu sein. Sich vor dem Herrn zu demütigen, ich brauche dich, ich vertraue nicht auf meine Stärke, ich vertraue auf dich, bitte beschütze mich, besonders wachsam zu sein in dieser Zeit, wegen der eigenen Schwachheit und der Schwachheit derer um dich herum. Das war eine der ersten Dinge bei diesem Bild, was mir aufging. In der Schlange gibt es Wüsten und Skorpione. Ich habe Folgendes bemerkt. Ich hatte mit Geschwistern zu tun, mehrfach, wo eigentlich man kennt sich, eine gute Beziehung da ist. Man kommt gut miteinander zurecht, man mag sich, man kann gut zusammen arbeiten. Und plötzlich gibt es eine so eine kleine Sache, wo man sich nicht versteht, was nicht läuft. Und bumm, kracht es. Total krasse Emotionen da und so. Und plötzlich, oh, irgendwie so, auch ich persönlich das so gespürt, Mensch, voll unangenehm, was ist denn da los? Was passen? Bis ich das gemerkt habe. Wie läuft denn das mit einem Skorpion? Der Skorpion hat vorne seine beeindruckenden Scheren, ja, mit denen er unterwegs ist. Damit guckst du zuerst hin. Aber jeder, der einen Skorpion kennt, weiß, dass das größere Problem das Ding ist, was von hinten kommt. Der Stachel, der von hinten kommt. Und in dieser Zeit ist dann vielen eine gewisse Dünnhäutigkeit da, ne? Die einfach eben, die ein Stück ausgedörrt sind, die genervt sind, die gefrustet sind. Eine gewisse Dünnhäutigkeit, die viel leichter verletzbar sind. Und ich habe plötzlich gemerkt, die Umwelt verändert sich ein Stück weit, ne? Ich muss anders mit den Menschen, an die Menschen um mich herum nochmal anders sehen, dass wir eigentlich alle ein Stück geschwächt sind, mehr oder weniger, und so damit umgehen. Weil mein altes Bild ist ja, ah, das ist jetzt die Inge, das ist der Chip und so weiter, sondern aufzupassen, weil keiner trägt ja hier so ein Schild vorm Kopf, ich bin übrigens ziemlich K.O. und so weiter, und es sagt auch kaum einer. Ich merke es nur in Gesprächen, dass ich Leute frage, wie geht's dir, macht dir das zu schaffen? Nö, ich komme gut klar, auch mit dem Herrn und so, alles ist, ne, so wird es eigentlich nicht geredet, das hat jetzt sehr lebendig geklungen. Dann rede ich ein bisschen weiter und dann plötzlich merke ich, wie erschöpft die Person und vor allem, wie geistlich ausgedörrt die Person ist. Und es ist dieses Froschproblem. Wird der Frosch ins kochende Wasser geschmissen, springt er eben raus. Wenn der Frosch aber in einem Wasser ist, was immer weiter sich langsam heißer wird und so weiter, dann gewöhnt er sich daran, bis er nicht mehr springen kann. Und das ist ganz vielen von uns passiert, die das gar nicht mitbekommen haben, wie sehr sie geistlich ausgedörrt sind. Und die besonderen Fälle, die es nicht mitgekriegt haben, sind auch die, eigentlich komme ich auch ganz gut ohne Gemeinde zurecht. Ne, die Bibel ist hier ja eigentlich ziemlich deutlich, die Versammlung nicht zu versäumen, Leib Christi, wir gehören zusammen, einander zu ermutigen, Christus im anderen und so weiter und so weiter. Das ist ja die Architektur, wie Gott sich das gedacht hat, sein Bau. Und wenn ich denn da hinkomme, irgendwie, die ganzen Geschwister sind nicht da, ach, ich habe schon mal eine WhatsApp geschrieben, auch mal letzte Woche mal telefoniert, aber eigentlich komme ich mit dem Herrn auch so ganz, ganz gut alleine klar, weil der Anspruch so klein geworden ist. Dass man gar nicht mehr das Gefühl hat, was war denn mal echte Inspiration? Was war denn mal Feuer? Was war denn mal Glaube? Was war denn mal Gemeinschaft? Was war denn mal Gottesdienst zusammen? Weil man hat sich gewöhnt ans Abgewöhnte. Die Gewöhnung ans Abgewöhnen ist die Gefahr. Gar nicht mehr das Feeling zu haben, wo war ich denn geistlich eigentlich mal? Und wenn man Geschwistern begegnet und ihm nicht so viel allein unterwegs ist, dann merkt man es in der Spiegelung auch viel mehr, was eigentlich mit einem los ist. Seit mir das klar geworden ist, bete ich das immer wieder, Herr, schütze mich vor Schlangen und Skorpionen. Und diese Sache ist deutlich besser geworden. Es gibt in Israel auch einen Skorpion, ist ja klar, was hier vorkommt. Und von dem Skorpion heißt es, dass sein Gift zwar nicht tödlich ist für den Menschen, dass es aber sehr, sehr schmerzhaft ist. Und das ist natürlich auch etwas, was man in der Situation extrem wenig gebrauchen kann, dass es nochmal richtig wehtut. Und vielleicht hast du es auch erlebt. Mit einem Menschen, mit dem es sonst läuft, passiert etwas und man hat sich richtig dolle wehgetan. Irgendwie. Durch eine Art von Missverständnis, Beleidigung oder man hat irgendwie in den Worten sich vergriffen oder was auch immer. Demut ist eine Antwort. Demütig zu sein, den Herrn extra um Versorgung, extra um Schutz, extra um Leitung zu bitten, ist eine wichtige, richtige Sache. Die andere Sache ist die, wo sich neue Gedanken zu machen, meine Wasserstellen. Wer früher in der Gemeinde halbwegs ordentlich mitgelaufen ist, hat viele Effekte gehabt, wo er etwas mitnehmen konnte. Das geht so einfach nicht. Man muss sich ganz anders kümmern. Wo sind deine Wasserlöcher? Wo sind deine Quellen? Bewusst zu schauen. Natürlich hast du verstanden, dass irgendwie Bibellesen nicht verkehrt ist und Beten hat auch noch keinem geschadet. Aber es braucht irgendwie ein bisschen mehr. Wie kann ich mich aufbauen? Wie kann ich schauen, dass ich empfange? Weil stille Zeit gemacht hast du früher hoffentlich auch schon. Weil irgendwie ist ja die Sache, wo so viel Gemeinde fehlt, ob es im Hauskreis ist, im Gottesdienst ist oder meine Tour zusammen machen, kann ich nicht einfach durch stille Zeit ersetzen, sondern was mache ich denn damit? Ist es vielleicht die Zeit, Neues anzufangen? Dass du sagst, ich fange an, für den Herrn zu singen. Ich fange an, mich mit einem Bruder, einer Schwester einmal die Woche wirklich zum Reden und Beten am Telefon zu verabreden. Ich gucke, dass ich mir Wasserstellen schaffe. Oder gibt es die Möglichkeit, zu einer Oase zu kommen. Ich will euch von einer Oase erzählen, denn wie gesagt, ich erzähle euch ja nichts, wo ich nicht selber gelitten hätte. Ja? Und Kerstin hat das auch gemerkt, dass ich irgendwie ein bisschen komisch mich verhalten habe. Habe ich auch so gesagt, Mensch, ich bin irgendwie ganz schön down. Und hat sie gesagt, du musst eigentlich mal wegfahren. Dann habe ich gesagt, ja, wenn ich es denn mal dürfte. So. Aber okay, als Einzelperson ist ja noch Sache. Und dann kam ich auf die Idee, so in Wolfenbüttel, wo ich aufgewachsen bin, da gibt es noch Freunde meiner Eltern, zu denen immer noch in Kontakt geblieben ist, die wir ab und zu dann mal in den Sommerferien mal besucht haben, so auf dem Kaffee trinken. Und dann habe ich das gebetet und gedacht, ja, wenn ich ein paar Tage da sein könnte. Und habe so gedacht, wenn ich Homeoffice mache, ob ich jetzt in Forchheim Homeoffice mache oder von dort Homeoffice mache, ist mit ein bisschen Organisation ziemlich das Gleiche. Und das war dann so meine Idee. Und dann habe ich das gemacht und dann war ich so für 3-4 Tage dort. Die haben mich aufgenommen und das war eine tolle Sache. Und Gott hat sich so mit Gnade dazugestellt. Habe so alte Orte besucht und rumgefahren, das Wetter hat mitgespielt und die waren irgendwie total lieb zu mir, wirklich so, als wenn ihr Sohn nach Hause kommt. Also hat Herr einfach das Herz geöffnet, ich meine, wir haben es auch vorher gut verstanden. Und ich bin so gesegnet, erfreut und neu aufgetankt wieder nach Hause gefahren. Halleluja, Halleluja. Und da habe ich eine Oase gefunden. Gibt es für dich vielleicht auch so eine Oase? Dass du irgendwas, eine Chance, wo du richtig auftanken kannst. Das kann auch was ganz anderes sein. Vielleicht sich 2 Tage Urlaub zu nehmen und sich ausdrücklich für etwas Zeit zu nehmen, wo du richtig Bock hast, was aber sonst eigentlich irgendwie doch immer wieder so zu kurz kommt. Ob das jetzt im Garten wühlen ist, ob das lange Wanderung durch die fränkische Schweiz ist oder ich weiß nicht was. Gibt es etwas? Es ist nicht so einfach wie früher, weil natürlich viele Begrenzungen da sind. Also diesen Gedanken zu machen, ich muss auftanken, ich muss aufpassen, dass ich da gut durchkomme. Ist auch ein Gedanke, der mich dauernd beschäftigt mit meinen Kindern, zu schauen, dass ich sie mental von ihrer seelischen Gesundheit gut durch diese Zeit bringe. Und wir hatten also gerade bei meinen älteren Kindern also zum Teil auch echt ziemliche Tiefs, durch die wir da durchgehen mussten, weil eben auch viel soziales Netz fehlt durch den Umzug. Alle Kinder leiden und da haben sie einfach nochmal einen extra Mangel. Und genau, wo kann da etwas helfen, aufzutanken? Ich habe vorhin gesagt, in der Wüste rennt man nicht. Man kloppt sich auch nicht einfach in der Wüste. Es kostet übermäßig viel Energie. Momentan bin ich besonders vorsichtig, nicht in Konflikte einzutreten. Weil wir alle dünnhäutig sind, uns Energie fehlt und Konflikte nochmal extra Energie kosten. Wenn es irgendwie möglich ist, halte Frieden. War schon immer Gottes Wort, ja, dem Frieden nach, ist jetzt nichts Neues, aber es hat nochmal eine besondere Bedeutung, ein besonderes Gewicht zur Zeit. In der Wüste rennt man nicht. Ne? Schau, Energie zu sparen. Ich habe das gemerkt, das war dann letzte Woche, hat sich irgendwie so ergeben, dass ich besonders viel gearbeitet habe. Auch dann noch mal Nachtschichten eingelegt, irgendwie, weil ich Dinge fertig kriegen wollte. Und ich war dann richtig am Eimer und ich war so dankbar, dass ich dann am Sonntag, als der Gottesdienst soweit gut durch war, und Sonntagnachmittag habe ich dann gemerkt, Mensch, hast nicht aufgepasst. Du bist jetzt so K.O. und du wirst Dienstag auch nicht wieder aufgetankt haben an deinem einen freien Tag. Pass auf, dir die Latte nicht zu hoch zu hängen. Teil dir deine Kräfte besser ein. Denn in dem Mangel sind wir anders versuchbar, machen wir andere Fehler, kann der Feind uns anders kaschen. Ja, und schließlich, ich denke nochmal an diese Wüste Negev und ich habe nochmal gedacht, Mensch, ist das noch aktuell? Jetzt gehen wir in den Sommer. Und dann kam dieses Bild, eine Wüste kann auch blühen. Ich glaube, dass es ins Bild passt, dass das Projekt Sammeln in der warmen Jahreszeit. Es wird regnen, jetzt in dem Bild, jetzt im Sommer hoffentlich nicht zu viel, dass wir keinen verregneten Sommer haben, dass wir wirklich einen Sommer haben, aber in dieser Zeit wirklich aufzutanken, weil auch in der Wüste gibt es da eine andere Phase in der Wüste Negev. Aber ich habe den Eindruck, als wenn Gott sagt, seid darauf vorbereitet, dass es wieder ähnlich wird. Muss man ja auch nicht total wild sein. Es kommt eine sehr veränderte Mutante. Zum Beispiel das indische Ding sieht sehr komisch aus, ne, was jetzt in Indien zu einem, was ich gewaltigen Ding da führt. Ne, es kommt die falsche Mutante und plötzlich sind Impfstoffe, Leute, die genesen mit Antikörper, nicht mehr so geschützt. Und es kann passieren, dass die nächste kalte Jahreszeit genauso ein Lockdown-Ding wird wie das jetzige. Hoffentlich nicht. Gott schenke Gnade. Wir wissen es nicht, ne? Und es ist gut und auch Fürsorge von Jesus als dem Hirten und ich möchte auch sagen, so von mir als Pastor, auch als in der Hirtenfunktion, so dieses eher hier mit vorsichtig zu sein, weil du bist kostbar, Gemeinde ist kostbar und ein Stück zu lernen, in der Wüste zu leben. Ja, soweit dieser Gedanke, ne, das Bild der Wüste. Du kannst das weiternehmen, du kannst selber damit arbeiten, auch konkret noch zu schauen, was heißt das konkret bei dir. Aber ich glaube, es ist ganz enorm wichtig, mit diesem Ding hier wirklich weise umzugehen und gut durch diese Zeit zu gehen. Okay. Amen. Könntest du... Ja. Soweit der Impuls. Und die Predigt ist jetzt doch nochmal so 10 Minuten länger geworden als gedacht, aber ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Es hat euch was gebracht, dieser Gedanke,